Hallo Roxana.
Hallo Lukas und herzlich willkommen auch an dich, der oder die uns gerade zuhört, zu einer Grundlagenfolge zum Thema Was ist eigentlich philosophische Anthropologie?
Wir steigen heute ein in die Frage, was der Mensch eigentlich ist und beleuchten ganz grundlegend einmal, was es mit der wissenschaftlichen Disziplin der Anthropologie so auf sich hat. Diese Grundlagenfolgen sollen wirklich als niedrigschwelliger Einstieg betrachtet werden und einen groben Überblick über bestimmte Themen vermitteln, die man bisher vielleicht nur am Rande mitbekommen hat.
Für die Frage, was philosophische Anthropologie und Anthropologie im Allgemeinen eigentlich ist, schauen wir uns zunächst etwas zum Begriff und zur Geschichte dieses Themas an und wählen dann zwei Themenbereiche aus, um einen besseren Überblick zu erhalten, nämlich die Gegenüberstellung des Menschen zum Tier und zum Fremden. Aber bevor es damit losgeht, klären wir zuerst die Frage, was Anthropologie bedeutet.
In der Folge 7 unseres Podcasts haben wir den Philosophen Günther Gebauer gefragt, was Anthropologie ist, und das hören wir uns zum Einstieg einmal an.
Also Anthropologie ist so etwas wie die philosophische Kenntnis und das philosophische Fragen nach dem Menschen. Also nach dem zum Beispiel Unterschied von Mensch und Tier, das, was den Menschen als menschliches Wesen ausmacht, also zum Beispiel die Sprache, zum Beispiel die Ethik oder auch die Haltung. Und da fängt man dann meistens bei den griechischen Philosophen, insbesondere natürlich bei Platon und Aristoteles, den wir viel gelesen haben, aber auch bei anderen Philosophen, die zum Beispiel in Fragen der Ethik, des Verhaltens und der Eigenschaften des Menschen eine große Rolle spielen.
Der Begriff Anthropologie bezeichnet also die Lehre vom Menschen. Er setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Anthropos für Mensch und dem Wort Logos für Lehre, Sprache, Gedanke. Und man könnte sagen, dass dort, wo Menschen sich selbst als Menschen zum Gegenstand des Denkens machen, sie eben Anthropologie betreiben. Das ist seit alters her bekannt. Schon seit den Anfängen der Philosophie hat sich der Mensch Gedanken über sich selbst gemacht und denkt über sich und sein Verhältnis zu der ihn umgebenden Welt, anderen Lebewesen und auch höheren Mächten, Geistern, Göttern und so weiter nach. Wenn wir jetzt einmal nur im europäischen Kulturraum bleiben, dann finden wir dort bereits in der Antike vielfältige Theorien über den Menschen, so etwa bei Aristoteles, der uns eine einflussreiche Charakterisierung des Menschen überliefert hat. Der Mensch sei das Zoon Logon Echon bzw. das Animal Rationale, also das vernunftbegabte Lebewesen. Die Fähigkeit zur komplexen Sprache, Abstraktion, ein Bewusstsein von Zeit und noch einiges mehr sind damit gemeint.
Aber wir finden bei Aristoteles auch noch eine weitere Definition, nämlich die des Zoon Politikon. Der Mensch ist ein soziales Lebewesen, das sich organisiert, also Gemeinschaften bis hin zu komplexen Staaten bildet. Und hier sehen wir schon eine Herausforderung der Anthropologie, denn anthropologische Bestimmungen, also Definitionen des Menschen, gibt es unzählige. Insbesondere die philosophische Anthropologie fragt ja nach dem Wesen des Menschen, also nach dem, was den Menschen zum Menschen macht. In der Geschichte haben sich unzählige solche Definitionsversuche angesammelt. Der Philosoph Hans Lenk hat eine kleine Sammlung dieser Versuche angelegt und kommt auf 23 Seiten, natürlich eine unvollständige Liste. Für Freud ist der Mensch ein zerstörendes Lebewesen, für Nietzsche das kranke Tier, für Bergson das Geschwätzige und für Schiller das Spielende und so weiter und so fort.
Um diese scheinbare Widersprüchlichkeit aufzulösen, müssen wir noch besser verstehen, was Anthropologie eigentlich ist. Das Nachdenken über den Menschen reicht weit in die Antike zurück, aber es wäre ein Kurzschluss zu denken, dass damals schon Anthropologie als Disziplin betrieben wurde. Anthropologie als Disziplin ist eine junge Erfindung und selbst die heutige Bedeutung des Begriffs ist ein Produkt der Neuzeit. In der Antike wird Anthropologie nicht als selbstständiger Teil oder gar Disziplin der Philosophie verstanden. In seinem Buch zur historischen Kulturanthropologie weist Wolfgang Reinhardt darauf hin, dass der Begriff Anthropologie 1533 im Buchtitel des Schriftstellers Galeazzo Capella erstmals auftaucht. Und die Anthropologie als Disziplin ist ein Produkt der deutschen Schulphilosophie des 16. Jahrhunderts. Der Humanist Otto Kassmann beschrieb sie 1594 wie folgt. Zitat: Anthropologie ist die Lehre von der menschlichen Natur. Die menschliche Natur ist ein Wesen, das an der zweifachen Natur der Welt, der geistigen und der körperlichen, die in ihr zur Einheit verbunden sind, teilhat. Zitat Ende. Diese Idee der zweifachen Natur setzt sich fort. In Kants Werk Anthropologie in pragmatischer Hinsicht unterscheidet dieser zwischen einer physiologischen und pragmatischen Anthropologie. Erstere betrifft das, Zitat, was die Natur aus dem Menschen macht, und letztere das, Zitat, was er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht oder machen kann und soll. Und wenn wir schon bei Kant sind, dürfen wir seine berühmte These nicht vergessen, dass die Philosophie im Kern vier Fragen behandle, nämlich was ich wissen könne, tun solle, hoffen dürfe und was der Mensch sei, und sich die ersten drei Fragen allesamt auf die letzte Frage der Anthropologie reduzieren lassen. Zurück zur Antike. In der Literatur des antiken Griechenlands und dem philosophischen Denken dieser Zeit ist nur das Verb anthropologein bekannt. Bei Aristoteles, wo es nur einmal nachgewiesen ist, wird es kritisch verwendet und lässt sich mit dem Menscheln oder besser Tratschen übersetzen. Andere AutorInnen bezeichnen damit einen Schlussfehler der Vermenschlichung, also den Fehler, von Gott wie von einem Menschen zu reden.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify oder Apple Podcast bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Unser Podcast finanziert sich nur durch Spenden. Wie du uns finanziell unterstützen kannst, erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Es gibt beim Begriff Anthropologie einen historischen Bedeutungswandel, wenngleich das Nachdenken über den Menschen schon immer präsent war. Der Theologe Wolfgang Schobert fasst dies in seiner Einführung in die theologische Anthropologie wie folgt zusammen. Zitat: Einerseits wird ein Anthropologiebegriff vertreten, der sich zumeist an der Begriffs- und Wissenschaftsgeschichte orientiert. Dementsprechend wird Anthropologie als ein spezifisch neuzeitliches Phänomen bestimmt. Von Anthropologie könne eigentlich erst dann die Rede sein, wenn ausdrücklich der Begriff erscheint, in Klammern also seit Ende des 16. Jahrhunderts. Und wenn die spezifische Problem- und Fragekonstellation aufzufinden sei, die die gegenwärtige anthropologische Forschung bewegt. Andererseits kann Anthropologie auch für die Frage nach dem Menschen schlechthin stehen. Aus diesem Begriffsgebrauch würde folgen, dass Anthropologie zu den Bereichen des Denkens gehört, die seit Anbeginn immer aufzufinden sind, insofern zum Menschsein gehört, eben nach dem Wesen des Menschen zu fragen. So beginnen zahlreiche Darstellungen der Anthropologie wie selbstverständlich in der griechischen Antike und sprechen von biblischer und mittelalterlicher Anthropologie. Vorausgesetzt ist dabei, dass eine wie immer geartete Kontinuität besteht zwischen diesen Fragen nach dem Wesen des Menschen und den Antworten auf diese Frage und den gegenwärtigen Arbeiten, die sich als Anthropologie verstehen. Zitat Ende.
Wie sich diese Arbeiten als Anthropologie verstehen, ist jedoch umstritten. Anthropologie ist nicht einfach eine wissenschaftliche Disziplin neben anderen. Wenn Menschen nach dem Menschen fragen, dann ist offensichtlich jeder Mensch selbst Gegenstand dieses Nachdenkens. Denn bereits die Frage, was genau der Gegenstand der Anthropologie ist und damit auch welche Methoden eingesetzt werden, ist nicht klar festgelegt. Natürlich geht es hier um den Menschen, aber damit kommen wir nicht weiter, sondern sehen eigentlich nur noch mehr die Sonderstellung der Anthropologie unter den wissenschaftlichen Disziplinen ein. Denn wenn wir als Menschen nach dem Menschen fragen, dann ist ja offensichtlich jeder selbst schon Gegenstand dieser Frage. In der Anthropologie ist der Mensch also zugleich Subjekt und Objekt der Untersuchung, Fragestellender und Befragtes.
Das führt uns zu den Methoden dieser Disziplin. Wie erforscht man den Menschen? Wie wir aus dem bisherigen gesehen haben, bezeichnet Anthropologie also nicht schon ein klar abgrenzbares Thema, sondern ist selbst schon eine offene Frage, ein zu bestimmtes Problemfeld sozusagen. Was genau als Mensch oder menschlich untersucht wird, ist bereits ein Teil der Forschung und nicht schon gegeben. In den verschiedenen Zweigen der Wissenschaften, die sich jeweils mit Anthropologie beschäftigen, haben sich deshalb verschiedene methodische Zugänge und Herangehensweisen herausgebildet. Es gibt biologische, soziologische, philosophische, medizinische, ethnologische, historische und viele weitere Zugänge zum Menschen und darum viele verschiedene Anthropologien, die in einem Netzwerk interdisziplinärer Disziplinen zusammenhängen. Jede Perspektive trifft eine Auswahl, um den Menschen beschreiben und analysieren zu können. Die soziologische Anthropologie befasst sich zum Beispiel mit dem Menschen in den Strukturen, Netzwerken und Interaktionen seines gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die Philosophie hingegen interessiert sich vordergründig nicht für die konkrete kulturelle und historische variable Erscheinung von Menschen und dem, was sie tun. Sie fragt stattdessen nach dem Wesen des Menschen. Und diese Frage wird immer wieder zur Diskussion gestellt, wie der Philosoph Markus Wild es in der 21. Folge dieses Podcasts erklärt hat.
Die beiden traditionellen Unterschiede, Sprache und Vernunft, die haben sich als sehr wichtig erwiesen, aber gleichzeitig hat die Forschung vor allem zu Menschenaffen, zu Walen und zu Rabenvögeln in den letzten Jahren gezeigt, dass wir Vorläufer davon natürlich auch bei Tieren finden. Ja, wir finden bei Tieren so etwas wie Denkprozesse, einfache logische Schlüsse. Wir finden bei Tieren so etwas wie Planung in die Zukunft. Wir finden bei Tieren aber auch komplexe Formen der Kommunikation. Wir können Schimpansen beispielsweise Zeichensprache beibringen. Das heißt, Sprache und Vernunft können nicht der entscheidende Unterschied sein. Aber ich glaube, es gibt nach wie vor eine gute Kandidatin für einen Unterschied, nämlich das Verständnis von Zeitlichkeit. Wir sind Lebewesen, die unser ganzes Leben überblicken können. Wir haben eine Vorstellung von unserem Leben bis zum Tod und zurück von der Geburt bis hierhin. Und wir haben zudem Vorstellungen über unser Leben hinaus in die Zukunft und in die Vergangenheit. Das macht Geschichte möglich. Und ich glaube, diese Zeitlichkeit und aus das Zeitreisen, ja, wir können sozusagen in Erinnerung zurückreisen und planen vorausreisen, das ist etwas, was für uns Menschen wesentlich ist und was viel von dem vorbestimmt, was wir tun können und was uns auch Sorge und Angst bereitet.
Die Frage, was der Mensch ist, birgt auch bestimmte Gefahren. An erster Stelle kann die Anthropologie am sogenannten Anthropozentrismus scheitern. Das heißt an der Privilegierung des Menschen gegenüber anderen Lebewesen, wo sie unter Umständen unangebracht wäre. Genau das zeigt, wie Wild es erwähnt hat, die Tierforschung, in der Merkmale, die exklusiv dem Menschen zugesprochen wurden, mittlerweile viel weiter und nicht mehr so exklusiv mit dem Menschen im Mittelpunkt aufgefasst werden.
Dann gibt es das Problem der Idealisierung, also wenn bestimmte Menschenbilder zum Ideal erklärt werden, dem alle Menschen zu folgen und zu entsprechen haben. Oftmals vermengt sich hier eine politische Instrumentalisierung mit der Frage, wie der Mensch sein soll. Oder es kommt zum Problem der Naturalisierung. Hier werden Beschreibungen, wie wir den Menschen aktuell erkennen können, als natürliche und immer schon geltende Maßstäbe festgelegt. Oft kommt es hier aus der Biologie und Neurowissenschaft zu problematischen Aussagen darüber, wie der Mensch eben von Natur aus sei und funktioniere.
Lassen wir es mit diesen Problemen sein und kommen wir nun zu unserem ersten Themenbereich, der Mensch und das Tier. Wie bestimmt man denn überhaupt, was das Wesen des Menschen ist? Die philosophische Anthropologie hat hierfür seit jeher auf Vergleiche zurückgegriffen. Die Soziologin Gesa Lindemann hat den Begriff der Grenzregime im anthropologischen Quadrat geprägt. Die Frage nach dem Menschen werde zu vier Seiten hin eingegrenzt, nämlich anhand des Übergangs zum Lebensbeginn und Lebensende, also wenn der Mensch noch nicht oder eben nicht mehr Mensch ist. Hier stellt sich die Frage, ab wann wird ein Zellhaufen eigentlich zum Menschen und ab wann hören wir auf, etwas Mensch zu nennen? Und genauso gilt das im Grenzbereich zum Tier und zur Maschine. Was macht den Menschen als Tier zum Menschen, andere Tiere aber nicht? Und wie beeinflusst unser Verhältnis zur Technik eigentlich unser Menschsein? Hier kommt etwas ins Spiel, das als anthropologische Differenz bezeichnet wird.
Wenn man Menschen und Tiere vergleicht, dann fallen einem natürlich sehr viele oberflächliche Unterschiede gleich auf. Ja, es gibt einen berühmten Scherz von Loriot, der sagt, der Mensch ist das einzige Tier, das in einem Flugzeug Tomatensaft bestellen kann. Das ist vermutlich ein Unterschied. Aber der ist sehr oberflächlich. Das Entscheidende ist wahrscheinlich, dass Loriot sagen möchte, dass der Mensch sprechen kann. Also die Sprache scheint etwas Wichtiges zu sein. Ein anderes berühmtes Beispiel stammt aus der Antike. Platon hat gesagt, der Mensch ist ein nacktes Tier, das aufrecht geht. Ja. Dann hat ein anderer Philosoph ein Hühnchen in die Höhe gehalten und gesagt, ja, okay, das meine ich nicht. Das sind wieder oberflächliche Unterschiede, die betreffen nur das Äußere. Und eine anthropologische Differenz möchte eigentlich einen Unterschied nennen, der dafür verantwortlich ist, dass wir im Unterschied zu Tieren besonders sind. Also wir haben Kultur, wir haben Moral, wir schreiben Geschichte, wir planen über viele Generationen hinaus. Und was ist genau der Unterschied, der all das ermöglicht? Ein heißer Kandidat ist die Sprache, dass wir sagen, wir können sprechen. Deshalb haben wir Informationen über Generationen hinweg, deshalb können wir allgemeine Standards formulieren. Und ein zweiter wichtiger Unterschied in der Tradition ist die Vernunft. Ja, der Mensch ist das rationale Tier, Tiere sind Sinnenwesen und nur der Mensch hat Vernunft. Und das ist mit einer anthropologischen Differenz gemeint, also so etwas wie der entscheidende Unterschied, der alle anderen Unterschiede ausmacht. Und wenn Sie in die Philosophiegeschichte blicken, ist eine zentrale Frage in der Philosophie immer, was ist das Eigentliche des Menschen? Was macht das Wesen des Menschen aus? Und die Frage nach dem Wesen oder der Natur des Menschen ist nur ein anderer Name für die anthropologische Differenz. Aber mit diesem Wort anthropologische Differenz wollte ich eben auf die Bühne bringen oder in den Vordergrund rücken, dass das Wesen des Menschen meistens gefunden wird in Unterschied zum Tier. Das heißt, wenn wir sagen, der Mensch ist das Tier, das denkt, sagen wir immer auch etwas über Tiere, nämlich Tiere denken nicht. Oder wenn wir sagen, der Mensch ist das einzige Tier, das Moral hat, sagen wir immer was über Tiere, nämlich Tiere haben keine Moral. Das heißt, mit der Bestimmung des Menschen nehmen wir den Tieren immer etwas weg. Ja, und das kann man dann als negative oder privative Bestimmung des Tieres bezeichnen.
Der Vergleich des Menschen mit Tieren ist für die Anthropologie immer bedeutend gewesen. Schon für Cicero sei es unerlässlich gewesen, Zitat, immer vor Augen zu haben, wie sehr die Natur des Menschen das Vieh und die übrigen Tiere übertrifft. Zitat Ende. Und auch in der europäischen Neuzeit schrieb Pico della Mirandola in seinem Werk über die Würde des Menschen, dass der Mensch frei sei, Zitat, ins Tierische zu entarten, Zitat Ende, oder nach oben ins Göttliche wiedergeboren zu werden. Das Tierische im Menschen gilt seit jeher als Kontrastfolie zur besseren Eingrenzung der Eigenschaften, die dem Menschen eigentümlich zu sein scheinen. Erst mit Darwin wird die Sonderstellung des Menschen in der Natur relativiert. Die Evolutionstheorie stellt den Menschen unmissverständlich neben alle anderen Tiere und je mehr die Forschung an nichtmenschlichen Tieren zunimmt, desto geringer wird auch die Distanz. Diese Entwicklung zwingt uns zu der Frage, ob es heutzutage in der Philosophie noch eine grundsätzliche Auffassung zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und Tieren gibt, die Wild wie folgt beantwortet hat.
Es ist nach wie vor ein breites Spektrum. Manchmal reden die Leute auch einander vorbei, weil sie die Begriffe unterschiedlich benutzen. Aber man kann vielleicht sagen, es gibt auf der einen Seite Philosophen und Philosophinnen, die sind beeindruckt durch Darwin und die Idee einer Evolution des Lebens. Und aus dieser Idee einer Evolution des Lebens ergibt sich sehr schnell, dass zwischen allen Lebewesen auf der Erde eine gewisse Kontinuität bestehen muss. Ja, es kann nicht sein, dass plötzlich etwas vollkommen Neues entsteht. Es braucht gewisse Vorläufer, also eine Art Sparsamkeitsargument. Natürlich ist jede biologische Art etwas Besonderes, deshalb entsteht sie als biologische Art. Aber besonders sein ist nichts Besonderes im Reich der Tiere und der Pflanzen. Jede Spezies hat etwas Besonderes. Aber gleichzeitig finden wir eben auch immer Vorläufer dieser Besonderheit. Und wenn man diesen Ansatz der Kontinuität hat, dann neigt man sehr stark dazu, Ähnlichkeiten zwischen Tieren und Menschen hervorzuheben und zu sagen, ja, Bewusstsein oder Selbstbewusstsein findet sich eben bei Tier und Mensch. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke Tradition, die diese Idee der Rationalität noch hochhält. Und in dieser Tradition ist eine Metapher oder ein Bild sehr zentral, nämlich die Metapher, dass der Mensch von sich Distanz nehmen kann. Ich kann einen Schritt zurücktreten und mich immer fragen, soll ich so leben, wie ich lebe? Ist das richtig, wie ich handle? sind meine Überzeugungen wirklich zuverlässig oder glaube ich nur Dinge, weil ich sie oft gehört habe? Das heißt, wir können zu uns selber auf Distanz gehen, unsere Lebensweise, unser Verhalten, unser Denken prüfen. Und genau diese Fähigkeit der Distanznahme, das ist mit Rationalität gemeint. Und da sind viele Philosophen und Philosophen, die sich von Darwin weniger beeindrucken lassen, der Meinung, dass das eigentlich das ist, was den Menschen ausmacht. Ja, diese Spontaneität, wie es bei Kant heißt, die Distanz der Vernunft gegenüber sich selber.
In der modernen philosophischen Anthropologie findet sich auch die Tendenz dazu, von festen Merkmalen abzurücken und den Menschen im negativen Sinn, also ohne eine festlegende Eigenschaft, zu beschreiben. Der Philosoph Arnold Gehlen zum Beispiel stellt abseits einer Natur des Menschen fest, dass der Mensch sich von allen anderen Lebensformen daran unterscheide, dass er das Wesen ist, das sich selbst deuten muss. Der Mensch ist sich selbst fremd und offen. Auch Helmut Plessner formuliert in seinem Spätwerk die Formel vom Homo absconditus, der Mensch als das verborgene Lebewesen. Die These hierbei lautet, dass das Wesen des Menschen unergründlich ist, was der Mensch also ist, nicht feststellbar sei. Was trotz der Nichtfeststellbarkeit des Menschen bleibt, ist der Gedanke, dass der Mensch sich zu dem macht und das ist, als was er sich selbst versteht. Natürlich haben diese klassischen Autoren der philosophischen Anthropologie, also Arnold Gehlen, Helmut Plessner, Michael Landmann, Max Scheler und viele weitere, auch für klare und feste Merkmale und Definitionen des Menschen argumentiert. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge.
Kommen wir zu unserem zweiten Themenbereich, der Mensch und das Fremde. Und hier muss man etwas vorsichtig sein, denn fremd meint hier nicht etwas Objektives. Denn fremd ist etwas für jemanden nur aus einer bestimmten Perspektive. Und wenn wir jetzt über den Menschen und das Fremde sprechen, dann ist da ganz klar eine eurozentrische Perspektive im Spiel. Und genau diese war auch maßgebend für die sogenannte Völkerkunde oder Ethnologie, im Englischen Anthropology, die man heute oft als Sozial- oder Kulturanthropologie wiederfindet. In den Hochphasen des europäischen Kolonialismus untersuchten EthnologInnen Kulturen, die ihnen fremd waren, sammelten Wissen über sie, zeichneten ihre Lebensweise und Eigentümlichkeiten auf und neigten oftmals dazu, das eigene, ihnen bekannte, für die überlegenere Kultur zu halten.
In seiner philosophischen Anthropologie nennt Michael Landmann die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Fremden eine verbreitete vorphilosophische Anthropologie. Zitat: Eine weitere Eigentümlichkeit früher menschlicher Selbstdeutung ist die, dass sehr oft das Menschsein von der Zugehörigkeit zum eigenen Volk abhängig gemacht wird. So verwandt sich die frühen Völker mit den Tieren fühlen, so wenig fühlen sie es mit ihresgleichen. Noch in einer so hohen Kultur wie der ägyptischen war der Vorzug, Mensch zu heißen, für die Ägypter allein reserviert. Alle Fremden waren keine Menschen. Man nennt dieses Phänomen Ethnozentrismus. Er beruht darauf, dass ursprünglich die komplexe Anschauung die herauslösende Abstraktion überwiegt. Wie frühe Sprachen nur Bäume kennen, aber nicht den Baum, so kennen sie einzelne Völker, besitzen aber noch kein zusammenfassendes Wort für Mensch überhaupt. Hinter dem, was die anderen in Aussehen, Sprache und Sitte vom eigenen Volk unterscheidet, ist das gemeinsam Menschliche noch nicht erkannt. Zitat Ende.
Die Anthropologie hat mit der Frage nach dem Menschen also auf verschiedenen Ebenen zu kämpfen. Es ist schließlich auch der Grund, warum der Gegenstandsbereich der Anthropologie so schwierig zu fassen ist. Was sich aber in der Geschichte zeigt, ist, dass der Gebrauch des Wortes Mensch sehr lange in Abgrenzung zu dem verwendet wurde, was als nichtmenschlich und fremd empfunden wurde. Der Philosoph Dietmar Kampe beschreibt das im Handbuch Historische Anthropologie wie folgt. Zitat: Das Wort Mensch reimt sich mit keinem anderen Wort. Seine Herkunft ist unbekannt bzw. umstritten. Manere, Hand und ein Gott namens Manus kommen als Wurzeln in Betracht. Das bringt wenig, was aber auffällt, ist die Selbstbezüglichkeit von Anfang an. Mensch ist ein Name, den die Menschen für sich selbst reklamieren. Die anderen werden Unmenschen, Tiere, Barbaren, Fremde genannt. Erst sehr spät, im Zusammenhang mit der Erklärung der Menschenrechte 1776, ist eine Anerkennung aller Menschen unter dem Namen Mensch oder Menschheit oder auch Menschlichkeit im Prinzip und in der Theorie erfolgt, wenn auch, wie wir alle wissen, die Praxis und die konkreten Verhältnisse weiterhin mannigfache Verletzungen des Prinzips kennen und Menschen allein wegen ihrer Andersartigkeit im Verhältnis zu einer gedachten Norm benachteiligt, gebrandmarkt und getötet wurden. Der Name Mensch ist mit einem Anspruch verbunden, der unterboten werden kann, weshalb in Theorie und Praxis besondere Anstrengungen nötig sind, um das Niveau zu halten. Zitat Ende.
In der Geschichte anthropologischen Denkens gibt es also einen langen Streit um die Frage, wer und was zum Menschlichen gehört. Und es gab unzählige Bemühungen, bestimmte Gruppen aus diesem Bereich auszuschließen. Besonders die sogenannte Entdeckung Amerikas ist ein zentrales Beispiel dafür. Als Michel de Montaigne in seinem berühmten Essay über die Kannibalen auf die Reiseberichte aus der sogenannten Neuen Welt reagierte und den Mythos des guten Wilden prägte, hat der Begriff Kannibale bereits zahlreiche Phasen der Zirkulation durchlaufen. Diese Zirkulationsgeschichte geht auf die Antike zurück, in der abnorme physische Merkmale auf Völker einer imaginierten Peripherie, also an den Rand der bekannten Welt, projiziert wurden. Diese Projektion wurde zu einem festen Bestandteil der europäischen Vorstellung vom Fremden, die sich auch in den Reiseberichten von Christoph Kolumbus niedergeschlagen hat. Als Kolumbus die ersten ihm begegneten Indigenen Amerikas antrifft, beschreibt er sie anhand dessen, was er aus ihren Reden glaubt, verstanden zu haben. Er projizierte auf sie die seit der Antike überlieferten Bilder vom hundsköpfigen und einäugigen Wesen, die weiter im Landesinneren anzutreffen seien. Der Einfluss solcher Vorstellungen über das Fremde am Rande der eigenen bekannten Welt weitete sich in eine gezielte Suche nach Wundervölkern aus, die in der klassischen griechischen Mythologie zu finden sind. In der aus der Arawak-Sprache stammenden Bezeichnung Kaniba für die mit Karib bezeichnete Gruppe von Indigenen auf den kleinen Antillen glaubte Kolumbus das lateinische Wort canis, also Hund, zu erkennen, das er sogleich auf seine Vorstellung hundsköpfiger, brutaler Menschen übertragen hat. Damit legte er zugleich den Grundstein für die verallgemeinerte Gleichsetzung der Indigenen mit Wilden. Diese Markierung der indigenen Bevölkerung der Amerikas als Wilde bildete die Basis der ideologischen Legitimation europäischen Kolonialismus und blieb noch lange Zeit in der Ethnologie erhalten.
Es gab aber auch zu dieser Zeit immer schon andere Stimmen, so etwa die des Dominikanermönches Bartolomé de las Casas. In seiner Schrift Die Einheit des Menschengeschlechts von ca. 1555 verteidigte er die Einheit der Menschheit, die mit dem Kolonialismus in Frage gestellt wurde. Zitat: Alle Völker der Welt bestehen ja aus Menschen, und für alle Menschen und jeden Einzelnen gibt es nur eine Definition, und diese ist, dass sie vernunftbegabte Lebewesen sind. Alle haben eigenen Verstand und Willen und Entscheidungsfreiheit, weil sie nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. So gibt es denn ein einziges Menschengeschlecht und alle Menschen sind, was ihre Schöpfung und die natürlichen Bedingungen betrifft, einander ähnlich. Zitat Ende.
Also, was ist Anthropologie, insbesondere die philosophische? Versuchen wir eine Zusammenfassung. Anthropologie ist die Selbstdeutung des Menschen. Ihre zentrale Frage lautet, was ist der Mensch? Das Wort wird auf diese Weise erst im 16. Jahrhundert verwendet. Als eine wissenschaftliche Disziplin entsteht die Anthropologie aber erst im 18. und 19. Jahrhundert. Als wissenschaftliche Disziplin ist und bleibt sie lange Zeit umstritten. Denn zum einen ist gar nicht klar, was ihr Untersuchungsgegenstand ist, weil das ja bereits Teil ihrer ursprünglichen Frage ist. Zum Zweiten hat die Anthropologie eine Sonderstellung, weil in ihr, nicht wie in anderen Wissenschaften, der Mensch zugleich Subjekt und Objekt der Forschung ist. Und anders als die Psychologie zum Beispiel, fragt die Anthropologie nach dem ganzen Menschen und nicht nur nach einem Teilaspekt, etwa seiner Psyche.
Auf die Untersuchung solcher Teilaspekte kann sie aber auch nicht verzichten, weil die Frage, was ist der Mensch, einfach zu groß ist. Deshalb hat sich die Anthropologie in Teilaspekte zergliedert. Die biologische Anthropologie zum Beispiel untersucht den Menschen als biologisches Lebewesen, seinen Körper, seine Evolutionsgeschichte und so weiter. Die Kulturanthropologie untersucht die Praktiken, die Menschen entwickelt haben und im Alltag umsetzen. Die Philosophie fragt nach dem Wesen des Menschen, also was ihn im Allgemeinen auszeichnet und nicht nur anhand konkreter Beispiele. Zwei Themen tauchen immer wieder in der Geschichte der Anthropologie auf. der Vergleich des Menschen mit Tieren und die Abgrenzung zu dem, was ihm fremd erscheint. Heute müsste man noch ein drittes Thema anführen, nämlich das Verhältnis des Menschen zur Maschine.
So viel erstmal für einen groben Einstieg in das Thema Anthropologie. Wenn du mehr über Philosophie und angrenzende Disziplinen lernen willst, vergiss nicht, unsere anderen Formate in diesem Podcast zu erkunden. Von unseren Interviews mit PhilosophInnen bis zu unserem Format Peripher, in dem wir über Randgebiete der Philosophie sprechen.
Fürs Erste bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben.
Dir hat die Episode gefallen?
Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen.
Unser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes.
Danke und bis zur nächsten Folge.